Liebe Zuschauer, ihr seid wieder mit dabei. Ihr folgt uns heute nach Brandenburg in die wunderschöne Glücksburger Heide. Wir besuchen heute den Erbsenzähler für euch. Hallo, lieber Marcel.
Hallo, Julia.
Ich habe gerade unseren Zuschauern angekündigt, du bist der Erbsenzähler. Und ich wette, dass die allermeisten Zuschauer mit dem Begriff Erbsenzähler etwas anfangen können. Aber darauf kommen wir gleich noch. Marcel, du bist nicht nur dreifacher Familienvater, du bist auch Bundeswehroffizier gewesen.
Ich war's, genau.
Und bist Informatiker. Und jetzt bist du auch eine Galionsfigur der Wahrheitsbewegung geworden, wider Willen vermutlich. Ja. In deiner Funktion als Informatiker, als Datenanalyst, hast du ein wirklich denkwürdiges Video produziert, nämlich die Pandemie in den Rohdaten. Für unsere Zuschauer, die das möglicherweise noch nicht gesehen haben, was ist denn das gewesen, die Pandemie in den Rohdaten?
Also ich habe mir die Corona-Zahlen angeschaut. Weil mein Freund, also ein Bekannter von mir, hat gesagt, ach, das ist doch gar nicht so schlimm mit Corona. Dann habe ich gesagt, komm, dann zeige ich dir mal, wie schlimm das ist und guck mir die Daten genau an. Und habe die so aufbereitet, dass ich ihm die zeigen konnte und habe da gemerkt, oh, hier gibt es ja Widersprüche in den Zahlen. Ja, und habe das versucht, diese Widersprüche aufzulösen und habe dann gemerkt, dann gibt es ein ganz neues Bild, wenn man diese Widersprüche auflöst. Also im Speziellen war das so, habe ich mir die Sterbefallzahlen angeguckt vom Statistischen Bundesamt und habe dann gesehen, hä, die vergleichen ja mal Nettozahlen. Wenn man das vernünftig vergleicht mit den Vorjahren, dann gibt es einen ganz anderen Eindruck. Nun, wenn ich das darstelle und da habe ich einen Vortrag draus gemacht und habe den sozusagen meinem Freund gezeigt, guck mal hier, ich finde da gar nicht die Pandemie. Je mehr ich suche, je länger ich grabe, desto weniger kann ich sie nachweisen. Und dann war das so überraschend für mich, dass ich sage, ich habe da irgendwo einen Denkfehler. Ich muss das mal ins Netz stellen und mal Profis drauf gucken lassen, um Feedback einzusammeln. Und dann habe ich es hochgeladen und war dann etwas überwältigt von der Reaktion.
Das kann ich mir denken. Also du hast Sterbezahlen untersucht und hast gefunden, dass es im Sommer 2020 bis Dezember quasi gar nicht die schlimme Übersterblichkeit gegeben hat, die man uns aber in den Medien jeden Tag präsentiert hat. Und was hast du noch gefunden? Du hast ja auch zur Krankenhausbelegung, zur Intensivbettenbelegung einiges an Statistik neu erklärt.
Neu erklärt? Nicht. Also ich hab mir die Zahlen, also die Intensivbettenbelegung habe ich mir angeschaut. Ne? Die Zahlen gibt es beim Divi, Intensivregister. Und dann habe ich gesehen, Moment mal, hier wird ja immer prozentual verglichen, das muss man doch ins Verhältnis setzen und wenn man das tut, dann ergibt sich da ein ganz anderes Bild. Ne? Also weil viele Betten eben dann nicht mehr in der Statistik auftauchten und dann sieht es so aus, als wenn die Auslastung hochgeht, aber in Wirklichkeit sind da viel nur Betten, ne? Oder werden nicht mehr gemeldet und dann entsteht da ein falscher Eindruck. Zumal wir die Lage immer so mit Deutschlandkarten abbilden und dann sind da Landkreise, werden immer roter und alle kriegen Panik, die Medien stürzen sich drauf und ich dachte, Moment, die werden doch nur roter, weil die Anzahl der Betten geringer wird, nicht weil da die Auslastung höher wird. Das ist natürlich eine ganz andere Information. Und das hat mich so gewundert, dass da solche, ja, für mich groben Fehler passieren, die so ein falsches Bild erzeugen und alle stürzen sich drauf. Und ja, und dadurch sah es für mich so aus, als wenn viele dieser Maßnahmen, die wir in 2020 ergriffen haben, auf falschen Zahlen oder auf einer falschen Auswertung der Zahlen basiert. Das hat mich so verwundert. Und die Reaktionen, die ich dann nach dem Hochladen aus dem Internet bekam, die haben mir da auch recht gegeben. Na, und das dachte ich, hey, was ist denn hier los? Das hat mich so verwirrt, ehrlich gesagt. Ja.
Also zusammengefasst kann man sagen, du hast gefunden, dass die Übersterblichkeit in der Statistik nicht nachzuweisen ist und die erzählte Überbelegung der Intensivbetten auch nicht.
Na, sagen wir,
also du hast keine Pandemie gefunden in den Daten.
Ich habe ja nur auf Deutschland geguckt, deshalb könnte ich jetzt keine Aussagen über Pandemie treffen. Genau. Nur diese Übersterblichkeit, die war für mich so klar, weil ich die in den Medien so überall wahrgenommen habe. Und wenn ich dann nachgucke und sage, Moment, die Übersterblichkeit ist, wenn ich die Bezugsgrößen anpasse, weg. Also ich könnte diskutieren, ob sie vielleicht eine ganz kleine Übersterblichkeit war oder nicht, aber die Sterbefallzahlen in 2020 im Pandemiejahr waren unauffällig im Vergleich zu den Vorjahren. Und das ist eben eine ganz andere Aussage als das, was ich in den Medien wahrgenommen habe und was ich auch vom Statistischen Bundesamt eben gehört habe.
Und du hattest das angestellt, diese Analyse, weil du eigentlich einem Freund beweisen wolltest, dass die Pandemie existent ist.
Weil ich mich geärgert habe über ihn, dass er eben die Sachen nicht ernst nimmt, sich nicht an Maßnahmen hält und das so ins Lächerliche zieht. Deshalb dachte ich, ich zeige ihm das mal und zum Schluss musste ich sagen, ups, wenn ich ordentlich drauf gucke, sehe ich es auch nicht.
Wie ging es denn dir dabei, also während du da so am Rechner gesessen hast und dir die Datensätze rangeschafft hast und dann dich zum ersten Mal gewundert hast?
Ich kann mich gut erinnern, ich dachte mal, hier liegt doch ein Fehler vor. Also wenn jemand an den Zahlen was drehen will, ne, traue ich keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, dann macht man es doch nicht so plump, dachte ich. Dann wird das doch irgendwo versteckter sein. Das kann doch nicht sein, dass da so lächerliche Fehler sind. Das kann doch jeder Journalist erkennen und könnte doch eine super Story draus machen. Also ich war immer sicher, ich habe irgendwo einen Denkfehler. Ich weiß nicht, ich lag im Bett und habe meiner Frau immer erzählt, also irgendwas haut da nicht hin, das kann doch gar nicht sein. Aber je tiefer ich da einsteige, dann sehe ich, oh, andere haben das auch schon so gefunden. Ne? Und dann vergleicht man die Zahlen und ich sage, okay, der hat auch schon gemerkt, die Bezugsgrößen müssen mit dazu. Ich kann nicht Nettozahlen vergleichen, sonst entsteht ein völlig falscher Eindruck. Also wenn ich das nochmal sagen darf, es ist ja so, als ne, ich vergleiche 2020 mit 19, mit 18, mit 17 und so weiter. Und es ist so, als wenn ich verschiedene Länder vergleiche und sage, ne, das eine Land ist so, die Sterbefallzahlen 2020, das andere Land ist die in 19. Und dann kann ich nicht einfach nur die Zahl der Toten nehmen, wenn die Länder so unterschiedlich sind. Wenn in einem Land mehr gelebt haben als im anderen. Ja. Wenn in einem Land nur alte Menschen leben, dann sterben natürlich da auch mehr, als wenn im anderen Land, also in dem anderen Jahr, viel mehr junge Leute sind.
Ne? Also diese Effekte, randomisiert werden.
Genau, diese Bezugsgrößen müssen mit berücksichtigt werden, sonst komme ich da einfach zu einem falschen Eindruck. Das bildet die Wirklichkeit nicht ab.
Ja.
Und wenn ich das tue, dann ist 2020 völlig unauffällig. Und das ist bis heute so. Also da gab es ja jetzt viel Diskussion zu dem Thema, also das ist Fakt.
Also du hast dein Video ja im Sommer, also im August 2021 hochgeladen. Ich weiß noch, es waren gar nicht viele Stunden, da war es draußen, dann war es auch schon wieder gelöscht. Ich hatte es geteilt, hatte einen kleinen Text dazu geschrieben, so Leute, guckt euch das unbedingt an, das ist echt heißer Stoff. Und dann gucke ich wieder rauf und dann schrieben schon die ersten Kommentatoren, nee, ist schon gelöscht und gibt's gar nicht mehr. Und dann habe ich gesehen, dass wirklich im Netz so eine Suche losging, wer hat denn jetzt noch das Video hier, die Pandemie in den Rohdaten von dem Erbsenzähler? Und dann war der Erbsenzähler schon das geflügelte Wort, weil du hattest dich ja selbst bezeichnet als der Erbsenzähler, der eben ganz genau guckt, wo kommt jede einzelne Erbse her? Du musst jeden Datensatz einzeln betrachten und in Relation setzen zu den anderen. Also saubere Statistikarbeit eigentlich, wie es jeder Student auch im Studium lernt, der Statistik als Neben- oder Hauptfach mit dabei hat.
Das kann eigentlich jeder leicht nachvollziehen. Ne?
Na gut, leicht vielleicht nicht. Also Statistik ist jetzt vielleicht nicht das leichteste Fach.
Aber wenn man so schrittweise erklärt, dann kann eigentlich jeder jeden einzelnen Schritt folgen, einen Haken dran machen und zum Schluss kommt man dann einfach zu einem überraschenden Ergebnis.
Und das hast du, finde ich, unglaublich gut gemacht, weil du ja in deinem Video auch die Qualität der einzelnen Quellen beurteilt hast, ob das eine sehr gute Datenlage gewesen ist oder ob die ungenügend gewesen ist. Also das war wirklich auch für den Laien unglaublich gut nachvollziehbar. Und was ich so besonders stark an deinem Video gefunden habe, du hast erklärt, dass du selbst eigentlich das Gegenteil bezwecken wolltest. Du wolltest ja für deinen Freund die Pandemie nachweisen und musstest aber zugeben, aus diesen Daten finde ich sie aber nicht. Ich kann sie damit nicht beweisen und musstest eigentlich deinen vorhergehenden Glaubenssatz revidieren. Und damit hast du, glaube ich, unfassbar viele Menschen abgeholt, die noch nicht so gefestigt waren, noch nicht so manifest in diesem neuen Weltbild. Wie ist denn da das Feedback für dich ausgefallen? Mhm. Also ich kann mir vorstellen, du wurdest dann überwältigt von einer Flut an E-Mails oder Anrufen und so weiter.
Das kann man wohl sagen, ja. Also ich habe die E-Mails nicht geschafft zu lesen, die dann kamen in der Fülle. Tut mir auch furchtbar leid für viele Mails, die ich nicht beantworten konnte. Ja, ich habe viel diese Stimmen gehört oder gelesen, die mir geschrieben haben. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt, aber durch deine Analyse konnte ich es nochmal genau mir selber aufarbeiten und habe das nachvollzogen. Und jetzt verstehe ich, warum es so ist und fühle mich bestätigt in meinem Bauchgefühl, was ich vorher schon hatte. Ne? Also das Bauchgefühl war da und du hast jetzt das für den Kopf nochmal geliefert. Das habe ich oft gehört. Spannend war das Feedback von... Also ich habe irgendwann dann gesagt, ich lese nur noch E-Mails, wo Doktor oder Professor davor steht, weil ich schaffe die Fülle der Mails gar nicht. Was da dann für Anhang 2 bis 17, bitte schauen Sie sich das nochmal an. Oder ich habe dazu mal promoviert oder folgende Daten noch, die Sie sich anschauen sollten. Das war so fachlich fundiert und so tiefgreifend. Das ist echt spannend. Oder wenn sich Statistiker darüber austauschen und mich CC setzen und da so, also, wo ich dann selber aussteige und sage, ich verstehe es nicht mehr, aber es klingt interessant. Also oh, das war einfach super Feedback, ja.
Hast du da auch negative Kritik von Leuten mit Expertise in Statistik bekommen, die sagen, nee, Herr Barth, Sie lagen da ganz falsch, das ist nämlich so und so?
Naja, negativ auf jeden Fall differenziert. Schon sagen, also hier hast du Fehler gemacht, das würde ich anders bewerten und so. Deshalb habe ich auch noch mal ein zweites Video gedreht, wo ich diese Fehler versucht habe zu korrigieren. Mhm. Aber so richtig negatives Feedback, so von wegen alles falsch und du bist ein Lügner, das habe ich viel unter den YouTube-Kommentaren gelesen. Aber per E-Mail hat sich jetzt niemand die Mühe gemacht, mir sowas zu schreiben. Ja, aber unter meinem YouTube-Video habe ich gestaunt, was da manchmal auch für negative Kommentare sind. Ja. Aber also differenziertes Feedback, das gab es viel. Ja. Und die Fehler, da waren ja auch einige Fehler drin und deshalb habe ich gesagt, okay, das muss ich jetzt nochmal versuchen zu korrigieren. Ja. Mhm. Das versucht zu sammeln und dann nochmal rauszubringen.
Was hat denn das mit dir gemacht? Dieses Feedback, sowohl das überwältigend quantitativ große positive als auch dann wahrscheinlich relativ unreflektierte negative in Kommentarleisten, als auch konstruktive Kritik von Fachleuten. Also wie ging es dir denn in dieser Zeit? Es muss ja total aufregend gewesen sein.
Total aufregend, ja. Ich habe wenig geschlafen. Richtig einmal durch den Fleischwolf habe ich mich gefühlt. Also ich war selber verwirrt, was habe ich jetzt hier große Fehler gemacht? Ist das richtig? Ne? Also es sind Fehler drin, sind die so schwerwiegend, dass ich meine ganze Analyse wegschmeißen muss? Oder sind es doch nur kleine Fehler, die, wenn ich sie korrigiere, trotzdem die Grundaussagen bestehen lassen? Ne? Und das war so, das denke ich eben heute immer noch. Aber diesen fachlichen Austausch dann zu sehen, also was hat das mit mir gemacht? Irgendwann ist in mir gereift das Bewusstsein, dass das stimmt. Und dann die Frage, wie kann es sein, dass solche großen Fehler passieren, dass sich da Journalisten nicht drum kümmern, dass so ein Lobbyverband wie die DIVI, okay, da verstehe ich noch, dass die das Beste für die Krankenhäuser und Intensivstationen machen müssen, das ist ihr Job, aber das Statistische Bundesamt, wieso machen die solche Formen der Analyse? Die haben Qualitätsstandards, denen sie sich verpflichtet haben. Wieso halten die nicht ein? Was ist hier los in diesem Land, weißt du? Dieses größere Bild, das war so ein schmerzhafter Prozess, irgendwann mir eingestehen zu müssen, hier läuft richtig was falsch. Ja, und das hat gar nicht nur mit Zahlen zu tun, sondern es ist viel größer, der Fehler, der hier im System ist.
Also das hat mich sehr berührt. Du hast ja einen Vortrag erhalten bei Wissen ist relevant und da hast du deine ganzen Analysen nochmal in Vortragform für das interessierte Publikum eingesprochen und schlussendlich hast du keine versöhnlichen oder optimistischen Schlussworte gefunden, sondern musstest eigentlich Bilanz ziehen, dass, wenn das möglich ist, statistisch so krass die Wahrheit zu biegen, dann stehen da Interessengruppen dahinter, die scheinbar über unermessliche Macht verfügen und keine Ahnung, was das für Zwecke sind, aber scheinbar sind sie nicht gut und dass dich das sehr desillusioniert hat und dass dich das auch ängstigt.
Ganz genau.
Ja.
Das mir eingestehen zu müssen, war der schmerzhafteste Prozess in all diesen Aufwachphasen, die da vielleicht stattfanden. Ne? Mhm. Und das ist bis heute so. Also ich diese mächtigen Strukturen, die die Zahlen, die dafür sorgen, dass uns die Zahlen so präsentiert werden, wie sie das, die sind so, ja, übermächtig für mich, dass ich mich frage, was können wir dem entgegensetzen? Und wenn ich sehe, wie mein Umfeld darauf reagiert oder wie sie, also man will das ja gar nicht hören, was ich sage. Ich bin ja dann, man googelt mal kurz Barz und Kritik und dann gibt es irgendeine Internetseite oder irgendeinen Faktenchecker, der sagt alles Schmelei und dann sagen, okay, ist ja alles Quatsch, was der erzählt und weiter geht's, Nachrichten an und ja,
bloß gut, gelesen. Die Faktenchecker haben das widerlegt, also kann ich mich getrost weiter schlafen legen und muss mich damit nicht auseinandersetzen.
Deshalb sehe ich überhaupt keine Kraft, die da was entgegensetzen könnte.
Ja. Nun sagen viele Menschen, also auch viele Zuschauer von unserem Sender, dass sie also so ein Aufwacherlebnis hatten. Das ist bei vielen der 11. September. Bei manchen ist es auch 2014, der Beginn der Ukraine-Krise, als es wirklich relevant wurde. Aber ganz, ganz viele sagen auch, es war jetzt die Corona-Krise. Und mit diesem schmerzhaften Prozess des Erwachens wird auf einmal auch viel anderes klar, was bisher eigentlich unlogisch erschien. Vieles macht mehr Sinn, es macht die Welt aber irgendwie nicht besser in der eigenen Wahrnehmung. Das ist dann eine Welt, in der man sich nicht mehr so wohl fühlt, beziehungsweise in der das Sicherheitsgefühl nicht mehr das gleiche ist. Also das ist ja unsere Sicherheitspyramide, da ist oben eben die unten die ganz trivialen Bedürfnisse nach Essen, Schlafen, Sexualität und dann kommt die sozialen Bindungen und dann kommt aber auch die Sicherheit. Menschen wollen gerne Sicherheit haben und man fühlt sich dem beraubt, wenn man sich mit einer Realität konfrontiert sieht, die so ins Ungewisse und in auch eine Bedrohung führen könnte.
Und ich dachte, dass dieser Prozess des Aussiebens, dass es im Bewussten stattfindet, dass man jemand sagt, ich will das nicht hören oder ich will das nicht wahrhaben. Mhm. Und ich glaube mittlerweile, es ist im Unbewussten. Das Unbewusste sorgt dafür, dass diese Erkenntnisse oder dass diese Informationen gar nicht reinkommen ins System. Und ich dachte, die Mathematik kann doch da ein Gegenpol sein. Genau, die 2 plus 2 ist 4. Da kann ich doch nicht schummeln oder mir irgendwas vormachen. Aber auch da geht es. Also wer das nicht wahrhaben will, der schafft auch, diese Fakten beiseite zu wischen und irgendein Argument zu finden. Und wenn nicht, wird es zurechtgebastelt und irgendein Faktenchecker liefert wieder was, um das dann beiseite schieben zu können. Immer schön Weltbild geschlossen halten, bloß nicht nach rechts und links gucken. Und wenn da irgendwas nicht reinpasst ins Weltbild und auf den Tisch kommt, dann wird es beiseite gewischt. Und egal wie groß die Widersprüche sind, habe ich den Eindruck, die meisten Leute schaffen, sie beiseite zu wischen. Und das ist schon schwer zu ertragen. Gerade wenn es um wirklich Statistik und Mathematik geht, das ist ja jetzt nicht keine Raketenwissenschaft, auf welcher Ebene da die Widersprüche sind. Und das...
Also viele hunderttausend Menschen kennen ja jetzt den Namen Marcel Barz und selbst wenn sie deinen Klarnamen nicht kennen, dann haben sie schon mal was vom Erbsenzähler gehört und die Pandemie in den Rothaarten ist auch für ganz viele Menschen mittlerweile ein Begriff. Und ja, du bist jetzt auf jeden Fall jemand, den man kennt, zumindest in Teilen dieser Wahrheits- und Demokratiebewegung. Wie war denn das in deinem persönlichen Umfeld, deine Freunde, vielleicht auch Studienkollegen von früher, kamen die auf dich zu und haben gesagt, ey Marcel, ich habe da was gesehen, voll krass, oder lass uns mal darüber erzählen, oder gab es da Feedback und wie sah das so aus?
Ja, es gab viele, die den Kontakt wieder zu mir gesucht haben. Es gab aus der Schulzeit Leute, die sich nach so vielen Jahren bei mir gemeldet haben und gesagt, hey, ich habe dich im Internet gesehen. Ja, Kommilitonen, die mich angeschrieben haben. Aus der Bundeswehrzeit haben einige Kameraden sich bei mir gemeldet, haben gesagt, oh, spannend, was du machst.
Okay, gut.
Ich hatte ja mal eine Softwarefirma und da haben sich auch Mitarbeiter bei mir nochmal gemeldet, haben gesagt, oh, interessant. Also da war überall positives Feedback.
Schön.
Ja? Einer sagte, Mensch, ich bin durchgeboostert und jetzt habe ich dein Video gesehen. Hättest du mir das nicht vorher sagen können, hätte ich mir das nochmal überlegt. Dachte, oh, tut mir leid.
Aber krass, dazu gehört ja auch Größe. Ich kenne viele Menschen, ich kenne nicht viele Menschen persönlich, aber ich kenne einige Menschen persönlich, die geboostert sind, die würden das nicht sagen, weil sie ja dann auch eingestehen müssen, oh, ich lag falsch und oh, jetzt müsste ich vielleicht Angst haben. Also das ist vielleicht gar
nicht
so leicht.
Wenn jemand das schafft, ist ja schon mal ein Anfang. Ne?
Das, ja, ich so das den ist Eindruck. Wahrscheinlich das Allerschwerste. Diesen kleinen Schritt zu machen, ist bestimmt der schwerste. Und ich glaube, dein Video hat also wirklich dieses Potenzial, dass das Menschen leicht fällt, diesen Schritt zu tun, weil du nicht anklagend bist, nicht wertend. Wie du schon sagst, du benutzt die Mathematik, um deine Botschaft zu transportieren. Die ist absolut unverdächtig, die greift niemanden an. Du zeigst einfach nur einen Fakt. Macht damit, was ihr wollt. Aber mich hat der Fakt dazu bewogen, dass ich da nicht mehr dran glauben kann.
Mhm, ganz genau. Ich habe auch sehr viele E-Mails bekommen von Leuten, die... Oder unter den E-Mails war die ganze Korrespondenz mit drunter, dass jemand gesagt hat, ich habe dein Video an meinen Kollegen geschickt, der nichts mehr hören wollte von mir, aber dein Video, weil du nicht anklagst, konnte ich weiterleiten und daraus ist ein Dialog entstanden und den schicke ich dir jetzt mal. Und davon habe ich viele bekommen. Und da haben mir auch Leute gesagt, jetzt spricht meine Mutter wieder mit mir oder jetzt bin ich mit meinem Arbeitskollegen wieder im Gespräch und das hat dein Video ausgelöst, vielen Dank dafür. Also das war, glaube ich, für viele nochmal so ein Türöffner oder so eine Brücke, die sie bauen konnten, wo schon die Gräben so groß waren.
Das ist ein gutes Gefühl, oder?
Freut mich, dass das so geklappt hat, ja.
Also wirst du es nicht bereut haben, dass du das gemacht hast, oder?
Das auf keinen Fall. Mhm. Es ist auch spannend, wer sich jetzt so alles bei mir meldet und wen ich da so anrufen kann und direkt fragen kann. Ich muss jetzt... Weißt du, also die spannenden Leute, wo ich gerne die Bücher lese, die kann ich jetzt direkt anrufen und direkt fragen, wenn ich beim Buch was lese. Das ist toll, weil da habe ich eine gewisse Bekanntheit dadurch erlangt, die ist super.
Und wie fühlst du dich so in diesem Kreis der anderen Galionsfiguren, sage ich mal, die der Aufklärung große Dienste erwiesen haben? Also... Es ängstigt dich das ein bisschen, dass du so quasi, das sind jetzt Widerständler oder fühlst du dich wohl? Ist das, fühlt sich das familiär an oder ist das, also wie ist das denn für dich?
Ja, das ist total schräg. Also wir wissen es relevant, als die mir eine Einladung geschickt haben, ich dachte, seid ihr sicher? Habt ihr euch verwählt? Das glaube ich nicht. Also weil ich habe von Daniele Ganser einige Bücher gelesen, ich habe von Dirk Pohlmann die Filme gesehen und so, das sind für mich... Unglaublich, was die geleistet haben. Und dann dachte ich, ich kann mich nicht auf dieselbe Bühne stellen, das ist anmaßend. Aber toll, dass man mir die Gelegenheit gegeben hat.
Ja, und du hast eine tolle Figur auf der Bühne gemacht. Also das war einfach absolut relevant, was du erzählt hast. Ne? Weil Wissen ist relevant. Ja, genau. Und wo auch ein Paul Schreier schon referiert hat oder Ernst Wolf, eben all diese wirklich tollen Köpfe. Ja, und zu denen gehörst du jetzt eben auch. Du bist ja verheiratet, bist dreifacher Papa.
Nicht verheiratet. Wir leben schon länger zu. Ja.
Okay. Also Lebenspartnerin.
Ja.
Wie ist das denn für Sie? Ist es okay, dass du dich da so herausgewagt hast? Ich meine, das macht auch immer was mit einer Familie.
Oh ja. Das war ein längerer Prozess. Also wir hatten, das Video war im Kasten und ich hatte es meiner Frau gezeigt und guck mal hier und denke, wollen wir damit wirklich rausgehen? Wer weiß, was dann passiert? Wer weiß, wer dann wie reagiert? Wollen wir das nicht lieber lassen? Und ich bin froh, dass wir dann so entschieden haben und das veröffentlicht haben. Aber klar, es erforderte Mut, weil wir schon geahnt haben, was da für Gegenwind kommt auch. Ne? Mhm. Aber wir stehen da auf jeden Fall als Familie zusammen und egal, wie es ausgegangen wäre. Ja.
Toll. Also liebe Grüße an deine Frau. Ich sage trotzdem Frau, weil Partnerin, sowas klingt immer so unverbindlich. Ja, genau. Man muss ja nicht unbedingt Ehefrau sagen, was ist trotzdem deine Frau? Ja, genau. Also sag mir bitte ganz liebe Grüße. Ich finde das immer unfassbar stark, wenn die Partner sich dahinter stellen. Daniele Gansers Frau hat ja auch schlussendlich ermöglicht, dass er seine Forschung, seine Friedensforschung in der Gestalt weiterführen konnte, weil sie sagte, ich möchte keinen Mann, der sich bückt oder der den Rücken krumm macht und lügt. Also dann auch in deinem Fall hinter einem starken Mann steht auch eine starke Frau.
Das ist so, das riecht richtig aus.
Und du hast ja gesagt, du hast jetzt unfassbar viele Leute kennengelernt, auch tolle Leute, die du bisher bewundert hast. Aber im Kleinen sind bei dir ja auch Strukturen gewachsen. Und diese große Krise, die sich wirklich ja auch in jedem menschlich irgendwie als Krise manifestiert, über die man erstmal irgendwie hinwegkommen muss, daraus entsteht aber auch ganz viel Neues. am Anfang dieser Corona-Krise habe ich mal einen Artikel gelesen, ja, die Krise als Chance. Und da dachte ich, wow, so ein Schwachsinn, das ist alles einfach nur Scheiß und von wegen Chance. Mittlerweile sehe ich es aber auch so. Ja. Was ist denn da bei dir passiert in deinem Leben, in deinem Umfeld?
Ja, genau durch diese Krise habe ich neue Menschen kennengelernt. Ich glaube, das ist vielen so gegangen. Ich habe gehört, ach, der sieht das, also ich sehe bestimmte Sachen kritisch. Spätestens nach meiner Analyse habe ich gemerkt, oh, hier läuft was schief. Und habe mir gesagt, oh, da ist auch jemand, der das so ähnlich sieht wie du. Und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, hallo, wir müssen mal reden. Und so haben sich immer mehr Leute zusammengefunden. Und jetzt sind wir weit über 100 Menschen hier in so einem Nachbarschaftsnetzwerk, die sich jede Woche treffen.
Ja.
Und wir haben uns entschieden, wir kämpfen nicht mehr gegen irgendein altes System, wir meckern nicht mehr. Wenn uns die Gesellschaft ausspuckt und so nicht mehr haben will, dann sortieren wir uns einfach neu und machen was Neues. Mhm. Und das gibt mir gerade richtig viel Kraft. Da kommt mein Optimismus her. Mhm. Weißt du, dann, also nicht mehr meckern, nicht mehr bekämpfen, sondern überlegen, was könnten wir besser machen, was könnten wir anders machen. Und wie könnten wir zusammenleben und wie könnten wir uns ja unabhängig machen von dem System, was uns nicht mehr so haben will?
Und wie macht ihr das? Also wie kann man sich das vorstellen, eure konkreten Ideen?
Also wir haben verschiedene Arbeitsgruppen gebildet. Ne, gibt es eine Gruppe, die eine eigene Währung, eine lokale Währung ins Leben gerufen hat. Mhm. Dann gibt es eine Arbeitsgruppe, die kümmert sich um Gemüseanbau und solche Dinge. Und dann gibt es eine Arbeitsgruppe, die kümmert sich um Kreiskultur zum Beispiel. Kennst du das?
Kreiskultur? Also Kreislauf, das ist ökologisch im Kreis?
Oder? Das ist die Art, wie wir miteinander reden und wie wir Entscheidungen treffen. Mhm. Das ist eben nicht demokratisches, sondern also man lässt so einen Talking-Stick rumgehen und jeder redet nacheinander. Mhm. Aber das Besondere ist, die volle Konzentration ist auf dem Zuhören. Also da ist die... Das ist die Anstrengung. Ich höre jedem Einzelnen voll zu, ohne dass ich selber drüber nachdenke. Ich bin gleich dran zu reden und ich lege jetzt nicht meine nächsten Sätze zurecht, sondern ich bin voll in der Aufmerksamkeit da. Mhm. Und wenn ich dann den Stock habe, dann ist eigentlich die Entspannung. Und dann versuche ich nicht mir überlegen, was argumentiere ich, sondern lasse einfach reden. Also eigentlich schalte ich den Kopf aus, versuche das und versuche aus dem Bauch heraus das zu sagen, was gerade kommt. Und da, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe das ein paar Mal schon erlebt, da entstehen so tolle Momente und so, also da kommen so spannende Lösungen bei raus, wenn man so Probleme diskutiert. Das hat mich schwer beeindruckt. Muss man einfach mal erlebt haben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ne? Aber es ist wirklich toll.
Nee, also Memo an mich, das muss ich doch dann in meiner Gruppe auch mal machen. Ne? Wir haben ja auch bei mir zu Hause haben wir auch eine Gruppe gegründet. Und wie ich das von wirklich mittlerweile richtig vielen Menschen gehört habe, ja, wir haben Gruppen gegründet. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Wir bauen Parallelstrukturen auf. Und am Anfang dachte ich erst, na, das ist mal irgendwo eine Randerscheinung. Mittlerweile merke ich,
Überall entsteht das.
Und das Schöne ist, jetzt beginnen sich diese Gruppen zu vernetzen. Mhm. Wir sind ja jetzt auch zusammen.
Ganz genau. Und da ist so ein Erbsenzähler-Video ganz gut gewesen, weil dadurch kann ich anrufen und sagen, ah, ich kenne dich. Oh, super. Was macht ihr denn? Lass uns mal vernetzen.
Ja, aber auch die Leute in den Kommunen, in den Gemeinden, wo jetzt niemand irgendwie in den Medien irgendwas gemacht hat, die rufen sich dann auch an, ey, ihr seid doch hier aus der Nachbarkreisstadt. Ja, ich habe gehört, bei euch macht der und der was. Und dann vernetzen die sich auch. Und das sind eben so Strukturen, die lassen sich auch nicht überwachen, die kannst du nicht kontrollieren. Und die strahlen so aus sich heraus, weil die so optimistisch und so progressiv sind. Also, das macht mir wirklich Mut.
Mir auch. Das ist so, da kommt meine Hoffnung gerade her.
Das ist schön. Ja,
diese lokalen Strukturen und da ist so viel Know-how. Wir haben einige Landwirte dabei, die sagen, okay, was hast du und was brauchst du? Wie können wir dich unterstützen, Landwirt? Wie kannst du uns mit Lebensmitteln versorgen? Also vielleicht auch mal, wenn die Regale etwas mal irgendwann leerer werden, als wenn nicht nur Klopapier fehlt, sondern auch Brot oder so. Ja? Oder wenn mal an der Tankstelle es nichts mehr gibt oder der Strom nicht mehr kommt, was könnten wir da machen? Und da gibt es wirklich tolle Leute, die hier super Kompetenzen haben und die müssen sich, oder wir sind dabei, die zusammenzubringen und da können wir uns stückweise unabhängig machen von den großen Systemen. Es sind auch Ärzte dabei, wir haben einen Zahnarzt dabei und so und
Oh, wow. Zahnärzte sind immer gut in jeder Krise. Genau, ja. Die entscheiden manchmal über Leben und nicht Leben, weil es haben schon Menschen aus Zahnschmerzen Gründen einen Selbstmord begangen.
Und da muss ich gar nicht rumbetteln und die Leute suchen, sondern sie finden uns. Mhm. Und wir können sagen, okay, wir haben schon ein bisschen Struktur, herzlich willkommen. Und immer so die Idee, zeig dich so, wie du bist. Also hier musst du keine Maske tragen im Sinne von dich irgendwie verstellen und eine Rolle spielen. Was ich ja mein Leben lang gemacht habe als Offizier, da muss man immer eine Rolle spielen. Da muss man, okay, ich habe jetzt hier zwei Pickel, da muss ich diese Rolle spielen. Das erwartet man von mir und dann so. Und das will ich einfach nicht mehr machen. Ich will mich mit meinen Schwächen und mit meinen, so wie ich bin, authentisch zeigen dürfen. Und wenn wir uns so begegnen untereinander, dann hat das eine ganz andere Qualität.
Weißt du, wie gerne ich dir zuhöre dabei, wie wohltuend das ist? Also das ist ganz, ganz, ganz schön.
Schön.
Aber ich habe dich unterbrochen gerade. Jetzt habe ich deinen Faden abgerissen. Ich knüpfe mal einen neuen auf. Du hast gerade gesagt, auch, dass ihr mit Landwirten in Verbindung seid und dass es möglicherweise irgendwann in der Zukunft auch mal Engpässe gibt, möglicherweise auch in der Lebensmittelversorgung. Diese Gefahr, solche Engpässe, ist der jetzt nicht kleiner geworden durch den Konflikt in der Ukraine? Du bist der Bundeswehroffizier gewesen und während deines Studiums hast du auch eine Episode gehabt und einen sehr mutigen Professor, der den Jugoslawienkrieg euch auf eine Weise nahegebracht hat, wie es die Mainstream-Medien damals nicht getan haben. Du bist damals schon darauf aufmerksam gemacht worden, dass Medienrealität und tatsächliche Realität nicht immer die gleiche Sache sind. Und wahrscheinlich hat dann dieser Professor einen Samen in dir eingepflanzt, der jetzt aufgegangen ist während der Corona-Zeit. Wie ist denn das jetzt mit der Ukraine oder mit allem anderen? Hast du noch ein Vertrauen in diesem System, in unsere Medienlandschaft, unsere Regierung, wenn einem das Vertrauen mal so zerstört wurde?
Nee, das ist komplett futsch, das kann ich so sagen. Also früher, ich war Spiegelleser, ne? Wenn ich jetzt so sehe, Leute, die sich über die Ukraine informieren wollen, die gucken die Tagesschau und lesen den Spiegel und wissen sofort, was los ist und wer der Böse ist, das kann ich nicht mehr machen, das kann ich auch nicht mehr ernst nehmen. Andererseits, wenn ich jetzt, also ich versuche dann aus mehreren Quellen mir ein Bild zu machen, ne? Und dann höre ich zum Beispiel Thomas Röper und Bröckers und Dirk Pohlmann, was die sagen über Ukraine, ne, dann kriege ich ein Bild, aber ich höre auch Reitschuster und andere. Und
die andere Seite der Medaille.
Es ist auch wieder ein bunter Blumenstrauß und es fällt mir unglaublich schwer, da mich zu orientieren. Also ich weiß, dass ich noch weit davon entfernt bin, sagen zu können, okay, ich weiß, was da läuft und ich weiß, was hier zu tun wäre.
Aber es ist besser ganz als betreutes Denken,
ganz
oder?
Genau. Dann halte ich mich da lieber zurück und versuche weiter, mir ein Bild zu machen und verschiedene Perspektiven zu hören. Die sind ja da im Netz, die muss man halt aktiv suchen und dann.
Genau, du sagst, es ist erfordert, aktiv sein von allen. Also jeder, der sich politisch äußert, echauffiert, empört und so weiter, hat dann auch eigentlich die Verpflichtung als Erwachsener, ja, dann informier dich auch. Das ist heutzutage aber nicht mehr damit getan, dass du deinen Nachrichtensender einschaltest.
Ganz genau.
Wahrscheinlich war es das auch noch nie und wir haben es aber noch nicht so gemerkt.
Das denke ich auch.
Und da ist das jetzt wieder auch.
Aber da ist so ein Fremdschämenfaktor, wenn das andere machen, sich dann dahinstellen und genau wissen, wer jetzt zu töten sei und so. Ich sage, was ist das? Was soll das sein? Und jetzt müssen wir Waffen liefern ins Kriegsgebiet. Und das ist schwer zu ertragen für mich.
Ja, wie gehst denn du damit um, wenn das bei dir möglicherweise im Bekanntenkreis, also ich hatte das neulich im Bekanntenkreis, wir hatten da jemanden am Telefon, der meinte, also Putin, der größte Verbrecher der Menschheitsgeschichte, quasi der zweite Hitler und also alle Narrative bedient, die man so in der Tagesschau hört, aber noch um ein Vielfaches überspitzt und da kannst, also ja, wie würdest du dann reagieren?
Ich diskutiere dann nicht mehr, weil ich habe es gemerkt, dass ich glaube, ich gehe dann einfach Leute, die das ein bisschen differenzierter sehen, mit denen kann man dann einen Redekreis machen und gucken, okay, was wisst ihr, was weiß ich, wie kann man das zusammenbringen und so. Aber Leute, die da so mainstreamhörig unterwegs sind draußen, das kann ich nicht mehr. Also da weiß ich, da bringt auch jede Diskussion nichts. Ne? Das habe ich ja irgendwie tausendfach erlebt.
Naja, wir versuchen es dann manchmal noch sozusagen, naja, es gibt solche und solche Informationen, wir wissen es nicht, du weißt es nicht, genauso wenig wie ich die Wahrheit weiß. Uns täte allen ein kleines bisschen mehr Demut gut und regen wir uns mal ein bisschen ab und da sagt dann das Gegenüber häufig auch, naja, ja, stimmt schon, wir wissen es nicht ganz genau. So, ja, okay, das muss man wenigstens das ein bisschen eingestehen. Mhm. Ja, aber es ist schwer, sich gegen diesen Mainstream zu wehren und weil es eben alle sagen und weil es alle sagen, hat man das Zugehörigkeitsgefühl und nichts ist schlimmer für Menschen, als sich ausgeschlossen zu fühlen aus der Gruppe. Es verursacht, also dieser psychische Schmerz verursacht auch körperlichen Schmerz.
Ganz genau. Ah. Und deshalb verstehe ich das auch, dass viele so agieren und ich habe es vielleicht auch jahrelang ja selber gemacht. Ne? Das ist die Gruppenzugehörigkeit.
Wenn auch unbewusst,
vielleicht, ne? Und deshalb ist auch vielleicht diese, du sagst, bei dir entsteht auch so ein Nachbarschaftsnetzwerk und hier, dass die wichtig sind, dass man sagt, okay, wenn du das, da ist eine Gruppe, die dich auffängt, da kannst du so sein, wie du bist und du musst, da ist eine andere Gruppe, die dich auffängt. Ne? Du musst also nicht im Mainstream verhaftet sein, wenn du meinst, dass hier passt irgendwas nicht.
Genau.
Also egal, wann du Widersprüche feststellst, geh denen nach und wir sind da und empfangen dich so sinngemäß.
Und weißt dafür wäre es auch toll, wenn es ein Netzwerk gäbe von, dass die Pflegekräfte haben ein Netzwerk gegründet. Wir fangen euch auf, die Polizei, die Lehrerschaft, alle, die irgendwie im öffentlichen Dienst verankert sind und die sich nicht trauen, weil sie keinen Background haben. Also es gibt schon solche Organisationen, aber das müsste wirklich, aber ich denke, das macht nur Schule. Also vom Kleinen ins Größere, so wie wir das jetzt machen, in unseren vielen kleinen Keimzellen, in unseren gallischen Dörfern, kann ich mir schon vorstellen, dass das, weil es einfach so inspirierend ist, so positiv, so hoffnungsstiftend, kann ich mir schon vorstellen, dass das noch Schule machen wird. Und da ist jeder von uns eigentlich ein... Missionar ist ein blödes Wort, aber was ist das, was ich meine? Also erzählen wir einfach die Idee. Na, darum machen wir jetzt doch dieses Gespräch.
Genau. Ansonsten so im privaten Gespräch, wenn ich unterwegs bin, mache ich jetzt eigentlich nicht so viel Werbung, dass wir hier uns treffen jede Woche und sowas, sondern Leute finden uns von sich aus. Mhm. Und ich habe da so, wir haben so, wer neu dazukommt, stellt sich kurz vor und so.
Ja,
ich hab, da ist so viel Dankbarkeit. Endlich Menschen, die normal sind, endlich Leute, mit denen ich reden kann. Endlich habe ich jemanden gefunden, der mir zuhört und wo ich so meine Geschichte mal kurz erzählen kann, was mir die letzten 2 Jahre passiert ist und sowas. Also das ist, da haben uns, also gab es öfter Tränchen in diesen Runden. Das hat eine Kraft.
Das ist deckungsgleich wie bei uns. Und ich denke, so wird es auch in diesen anderen Treffs genauso organisiert sein. Lieber Marcel, du hast ja nun wirklich einen großen Coup geleistet mit deinem Video. Und viele fragen sich jetzt, Mann, der Typ hat's drauf. Würdest du das auch noch für weiterführende Problematiken, also dein Know-how zur Verfügung stellen? Also die Fragen kamen da schon auf, es gibt jetzt Impfschäden. Darüber müsste man auch Statistik führen. Das ist ungenügend, was bisher existiert. Und du bist doch da so gut drin gewesen. Würdest du das auch machen oder sagst du, das war jetzt mein Dienst und das reicht, sollen andere
übernehmen? So ist es. Es war jetzt mein Dienst und ich bin da raus.
Okay.
Also ich gehe in den Garten, ich mache unsere Gartenbau-AG, ich engagiere mich in diesem Nachbarschaftsnetzwerk, was hier entsteht, um da Strukturen zu schaffen, um das größer werden zu lassen. Das gibt mir Kraft, da habe ich auch das Gefühl, wirksam sein zu können.
Ja.
Weißt du? Und da draußen ist alles gesagt, was die Zahlen angeht. Und wenn du sagst, Impfnebenwirkung, da war ich ja auch dran an dem Thema. Und dann habe ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Professor Kuhbandner hat da veröffentlicht dazu.
Habe ich gesehen.
Und das ist so gut und das ist so ein wichtiger Beitrag und er wurde so angegriffen dafür und das, die Unstatistiker, ich weiß nicht, das muss man sich mal durchlesen, also das ist vielleicht meine Bitte an alle, die noch Restverstand, hätte ich fast gesagt, aber die so ein bisschen mathematisches Gespür haben, die mal eine wissenschaftliche Ausbildung durchlaufen haben oder irgendwie, guckt euch mal das an, was der Kuhbandner sagt, was Multipolar hat da im Februar, glaube ich, einen guten Artikel dazu gemacht, wo sie nochmal schön die Argumente aufgedröselt haben. Das muss sich jeder Zahlenmensch mal angucken und sich dann mal fragen, was überzeugt mich hier? Weil, also ich verstehe, sagen wir mal, viele Menschen, die eine Meinung haben und Fernsehen gucken und sagen, okay, die Querdenker sind böse und die Nazis sind da und so weiter, was da den Demos alles sind. Okay. Aber wenn sich ein Mathematiker mal solch eine Analyse anguckt und das mal selber ein bisschen nachrechnet und prüft, sind ja alle Links da, dann muss doch eigentlich klar werden, hier passt was nicht. Denn die Faktenchecker sind da auch drüber hergefallen und haben das so.
Ach, das ist auch bei Psiram steht auch dann. Ne, ja, also Psiram brauchen wir ja nicht drüber reden. Ja. Das ist wahrscheinlich das Schlimme, dass bevor man sich analytisch an ein Problem heranwagt, guckt man erstmal, was sagen denn die Faktenchecker und Korrektiv und Psiram über die Person? Darf ich das überhaupt ernst nehmen? Mhm. Oh, Moment, der war mal bei KenFM oder der hat schon mal mit dem oder der gesprochen. Na dann kann ich das ja nicht mehr ernst nehmen. Also das ist schon wirklich, also da sind wir wirklich in eine Zeit geraten, die vollkommen befreit von Analytik und Sachverstand und Faktenbasiertheit. Es geht hier tatsächlich nur um Gefühl und Ideologie und
und das kommt dann eben auch in die Statistik mit rein, in die Mathematik, wo ich sage, das müsst ihr doch trennen können. Das ist doch lächerlich, wie da argumentiert wird gegen den Professor Kuhbandner. Ja, verrückte Zeiten.
Absolut verrückte Zeiten. Es ist wahnsinnig viel in Bewegung. Bei mir wechseln sich Depression und Hoffnung immer ab. Allerdings muss ich sagen, dass wirklich im Moment die Hoffnung überwiegt und selbst die Eliten, Marcel, also die möglicherweise die vierte industrielle Revolution planen und den Transhumanismus als neues goldenes Kalb umtanzen oder die Digitalisierung lobpreisen und die Bargeldabschaffung, auch die haben die Glaskugel nicht und können nicht abschätzen, was diesen kleinen, vielen Graswurzelbewegungen und diese Demokratiebewegung, die auch auf die Straßen geht, die wissen auch nicht, was daraus wird. Na, das haben schlussendlich wir in der Hand, wir einfachen Menschen.
Genau. Und deshalb gebe ich da jetzt alle Kraft und alle Hoffnung rein oder ziehe da meine Hoffnung raus. Ja. Weil, weißt du, ich hab auch gedacht, okay, man könnte politisch etwas bewirken. Ich habe gedacht, man könnte mit Demos etwas bewirken, aber da bin ich geheilt von. Ich glaube, ins Tun kommen mit den Leuten vor Ort, das ist für mich die Hoffnung und der Weg, ja.
Gute Gedanken, gute Worte, gute Taten. Ich wünsche dir dabei alles nur erdenklich Gute für dich und deine Familie, deine Kinder, deine Gruppe und ja, vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und vielen Dank für deine großartige statistische Arbeit.
Gern. Und wir vernetzen uns, wenn du auch ein Nachbarschaftsnetzwerk bei dir hast.
Ja, klar. Wir verbinden uns mit der Glücksburger Heide.
Genau. Und vielen anderen. Und dann verändern wir was hier.
Genau. Das klingt wunderbar, Marcel. Schön. Das war wieder ein Gespräch, was mich glücklich gemacht hat und mir Hoffnung geschenkt hat. Ich hoffe dir auch ein bisschen.
Hat es. Vielen Dank.
Das ist schön. Ja, liebe Zuschauer, was sagt ihr? Ich hoffe, bei euch hatte das den gleichen positiven Effekt wie bei uns. Ich hoffe, auch ihr könnt aus solchen Gesprächen ein bisschen Hoffnung schöpfen. Ich würde es mir ganz doll für euch wünschen. Schlussendlich, wir sind das, was wir erschaffen wollen. Wir machen die Welt zu dem, was wir in ihr sehen möchten. Das sind philosophische Worte, aber schlussendlich, es ist doch so, oder? Und bevor ich euch auf Wiedersehen sage, wollte ich gerne noch zwei Sätze in eigener Sache kundtun. Ich habe mir natürlich eure Kommentare durchgelesen und es hat mich ganz tief im Herzen gefreut, dass ihr euch über dieses Format hier freut, dass ihr gerne mitfahrt bei uns im Bus. Und was diesen Bus hier betrifft, es ist kein Nuoviso-Spenden-Geld finanzierter Bus, sondern er gehört meiner Familie. Also es hat mit Nuoviso gar nichts zu tun. Und das Zweite, wurde manchmal gefragt nach der Distanz als Interviewerin zum Gesprächsgast. Und da möchte ich nur sagen, das ist nicht mein Anspruch, eine Distanz zwischen Interviewerin und Gesprächsgast aufzubauen. Mir persönlich liegt am zwischenmenschlichen Gespräch. Und ich denke, die Zuschauer, die das gut finden, die gucken sich das an. Und diejenigen, die ein differenziertes, professionelles Interview gucken möchten, die schauen sich eben ein anderes Format an. Das war es eigentlich auch schon. Ich bin wieder gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mitfahrt. Bis ganz bald. Macht's gut. Eure Julia.